Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev ist in einem absoluten Marathon-Match weitergekommen. Dajana Jastremska ist irgendwie auf einer Redemption-Tour hier. Und Deutschland ein Doppelland. Drei Doppel sind heute ins Viertelfinale gekommen. Dazu noch Laura Siegemund im Mixed dann auch noch ins Viertelfinale. Herzlich willkommen zu Tag 9 und zur Zusammenfassung von Tag 9 der Australian Open hier von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies. Auf der anderen Seite wieder nach einem freien Wochenende Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Als erstes, weil wir morgen darüber trotzdem noch sprechen werden, wo ist denn die Top-Favoritin des Frauenturniers?
Ja, kommt drauf an, von welcher Seite man zieht, nicht?
Oh, ich war so verunsichert, als du das gesagt hast. Naja, also für mich ist Sabalenka nicht Top-Favoritin, da war ich so verunsichert. Und dann verliert Iga Świątek gegen Linda Noskova in einem der Matches des Turniers bislang in drei Sätzen. Da war ich dann schon verwundert. Aber es war ein tolles Match, oder? Wenn wir da auf einmal gerade drauf zurückgucken.
Ja, und es war jetzt auch nicht so die klassische Geschichte, oh mein Gott, Favoritin verliert die Nerven und knickt komplett weg, sondern irgendwie ist Noskova ganz still und leise im Laufe des Matches davongezogen und war einfach die bessere Spielerin. Und Świątek kann besser spielen und hat nochmal ihre Schwächen hier aufgezeigt bekommen. Aber ich fand, es war nicht so das Match, mein Gott, was macht denn hier die Top-Favoritin, sondern meine Güte, diese stille, ruhige Tschechin auf der anderen Seite, die kann irgendwie ihr Niveau halten. Und die hat ihr Niveau lang genug gehalten.
Das war auf jeden Fall eine wirklich tolle Partie. Bevor wir auf die Matches von heute zu sprechen kommen, lass uns gerade noch einen Blick zurückwerfen auf gestern Abend. Das Match hatten Matthias Kammann und ich nicht mit reingebracht, weil wir ein bisschen früher Feierabend gestern gemacht haben und weil Matthias nicht so lange Zeit hatte, weil der ja auch Radioverpflichtungen hat. Das Match von André Rublev gegen Alex de Minaur. 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0. Es war eine fantastische Stimmung. Ich kann einmal gerade aus dem Nähkästchen erzählen. Ich war gestern dann noch mit zwei Kollegen auf ein Getränk raus in einer Bar in der Nähe von der Flinders Street Station, also so quasi dem Zentrum von Melbourne. Und da lief das Match zwischen de Minaur und André Rublev auf Großbildleinwand und das Publikum in dieser Bar ist komplett mitgegangen in dem Match. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, wie wäre das in Deutschland, wenn Jan-Lennard Struff gegen Michael Kukuczki in dritte Runde in Wimbledon spielen würde? Das würde man so nicht haben auf Großbildleinwänden in Kneipen.
Naja gut, wenn Wimbledon in Halle wäre, vielleicht schon.
Ja, vielleicht.
Also das macht schon einen Unterschied. Ist ja auch jetzt, oder wäre spannend, ist das in ganz Australien so oder ist das jetzt primär in Melbourne?
Das ist
so,
wahrscheinlich wo die Leute in Melbourne. Schon? Das ist wahrscheinlich nur in Melbourne, ja.
Aber ja, kann ich mir vorstellen, wie gut da die Stimmung gewesen ist.
Und die war ja für vier Sätze, war sie auch, oder für drei Sätze mindestens, war sie auch exzellent, weil Alex de Minaur gegen André Rublev sich ein Hochgeschwindigkeits-Grundlinienduell der Extraklasse geliefert hatten. André Rublev mal wieder mit seinem Selbsthass unterwegs und ich frage mich immer, wie viel Energie ihm das nimmt. Auf der anderen Seite Alex de Minaur, der wirklich wieder alles getan hat, um dieses Match zu gewinnen. Aber nach vier Sätzen schien der Tank bei ihm komplett leer und André Rublev hatte ihn dann ja nicht ausgesessen, aber er hatte so draufgehauen auf den Ball, dass er irgendwann weichgeklopft war. Weichgeklopft, das ist vielleicht das richtige Wort dafür.
Du meinst Metzger-Analogien heute?
Heute machen wir die Metzger-Analogien, ja genau.
Ja, und man muss natürlich sagen, am Ende war Rublev dann auch derjenige, der A, besser aufgeschlagen hat und der B, halt natürlich auch mehr Erfahrung in solchen Matches hat. Also Rublev fehlt es, die Viertelfinalhürde zu nehmen in seiner Karriere. Aber genau in solchen Matches hat er natürlich mittlerweile extrem viel Erfahrung. Dritte Runde, vierte Runde bei Grand Slams, da wo man dann eben auf die Spieler trifft, die irgendwo zwischen 11 und 20 im Ranking sind. Gut, jetzt war de Minaur hier noch knapp in die Top 10 vorher eingezogen, aber ich würde sagen, normalerweise ist das sein Niveau. Und da hat Rublev eben über die Jahre Erfahrungen mitgesammelt. Solche Matches, ja, da quasi mitzunehmen, weil das ist es ja. Da spielt halt ein Dimonov für 3, 3,5 Sätze überragendes Niveau, aber er müsste es halt für 4 oder 5 Sätze hinbekommen. Mhm. Und das kriegt ein Rublev mittlerweile hin vom Timing. Und man muss halt sagen, eben wirklich diese kurzen Punkte. Und als ich da dann auch nachher nochmal so ein bisschen im Anschluss über die Statistiken geguckt habe, da war mir aufgefallen, wenn man jetzt den Return und den vierten Schlag anguckt, auf der Seite von Dimenon, da hat er da zusammen 46 Fehler gemacht, die erzwungen worden sind. Das heißt, da hat ihn Rublev entweder in den Return-Fehler reingezwungen oder hat ihn so unter Druck gesetzt mit seinem Schlag nach dem Return, dass Dimenon da nur noch mit einem Fehler drauf antworten konnte. Und das ist dann am Ende schon ein Unterschied, dass sich ein Rublev auf diese Muster verlassen kann, die ein Dimenon bei all den Fortschritten, die er gemacht hat, einfach nicht in seinem Spiel drin hat.
André Rublev hat die Viertelfinalhürde morgen vor sich. Wir sprechen da gleich noch ein bisschen drüber. Aber er steht bislang 0-9 und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es morgen Abend dann 0-10 stehen wird. Das werden wir aber dann morgen sehen. Lass uns über die 4 Achtelfinals sprechen, die es heute gab bei den Frauen. Da müssen wir dann leider zum Schluss kommen. Das war nicht so der allerbeste Tag für Frauentennis. Wir haben ein richtig gutes Match erlebt, beziehungsweise ein richtig wildes Match zwischen Viktoria Azarenka und Dajana Jastremska. Die anderen drei waren eher nicht so richtig gut. Eins ist dann auch sehr früh abgebrochen worden. Aber lass uns mal über das Match von Dajana Jastremska gegen Viktoria Azarenka sprechen. Ich habe jedes Match von Dajana Jastremska in der Quali gesehen. Ich war davon überzeugt, dass sie, wenn sie nicht noch in der dritten Quali-Runde rausgeht, und das musste sie auch über 3 Sätze gehen, dass sie spätestens in der ersten Runde ausscheidet. Das war einfach unsicher, das war fehlerbehaftet und da war nichts von der Jastremska zu sehen, die wir jetzt in den letzten Runden gesehen haben. Und da müssen wir vielleicht das Match heute so ein bisschen exkludieren, weil Viktoria Azarenka hatte im ersten Satz so viel Probleme mit ihrem Aufschlag und mit den Punkten, die sie nach ihrem Aufschlag macht, dass Dajana Jastremska folgerichtig eigentlich immer im Spiel war, wenn sie beim Return dabei war. Das Problem war nur, sie hat selber nicht gut aufgeschlagen. Aber was Viktoria Azarenka im ersten Satz aufgeschlagen hat, das war nicht gut. Sie hatte zwischendurch eine Gewinnpunktequote von 17%. Und da frage ich mich, was ist da schiefgelaufen?
Naja, es war immer einer ihrer Wackelschläge. Also sie hat ein gutes Serv, aber kein herausragendes Serve. Keins, was sie jetzt in die Weltspitze normalerweise führen würde, sondern ihr Spiel war immer darum aufgebaut, einen überragenden Return zu haben. Und in ihrer Hochphase wahrscheinlich Top 2, Top 3 Return in der Welt und es quasi von daher aufzuziehen. So ein bisschen wie es bei Djokovic ja auch über viele, viele Jahre war. Der hat dann irgendwann den Schritt beim Aufschlag gemacht. Den hat Azarenka aber nie so richtig konsequent hinbekommen. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen angucken, das war eins der Matches, wo am Ende beide dieselbe Anzahl selbe Prozentanzahl an ersten Aufschlägen reinbekommen haben, aber Jastremska macht halt 14% mehr der Punkte, also 66-52. Und da spricht es ein bisschen für die Harmlosigkeit der Aufschläge von Azarenka, weil Jastremska ist eine okay bis gute Return-Spielerin, aber keine überragende Return-Spielerin. Und wenn wir jetzt am Ende auch gucken, wie hat sich das oder wo wurde das Match entschieden, dann wurde es auch nicht bei den kurzen Punkten entschieden. Da hat Azarenka genauso viele gemacht, auch bei den mittleren. Das Match wurde am Ende über die langen Punkte entschieden. Und da würde man eigentlich denken, Azarenka hat einen Vorteil, aber Jastremska hat hier dann mal kurz bei den Ballwechseln, wo es über mehr als 9 Schläge geht, 9 Winner gemacht und da hat Azarenka keinen einzigen stehen. Also da hat sie heute einfach keine Chance gegen gehabt. Und wenn das so ist, dann muss sie es natürlich am Ende eigentlich über den Aufschlag entscheiden, der am Ende schon leicht besser ist als der von Jastremska. Ist hier heute nicht gelungen. Da hat sie eine Schwächephase gehabt und weil sie es dann in den Ballwechseln nicht gut machen konnte gegen Jastremska, die einfach mehr Power hat als Azarenka, hat Azarenka ein Match, von dem ich sagen würde, wo sie nicht nur die Favoritin war, dass sie auch hätte gewinnen können, ist sie dann eben als Verliererin rausgegangen.
Ich glaube auch, dass das eine verpasste Chance war für Viktoria Azarenka. Sie wäre vielleicht nur 50-50 Chancen behaftet gewesen. Also sie wäre keine Favoritin gewesen gegen Linda Noskova im Viertelfinale. Aber trotzdem wäre das ja wirklich nochmal eine ganz große Chance gewesen, hier weit zu kommen. Und das hat sie meiner Meinung nach heute in Anführungsstrichen leichtfertig vergeben, weil diese Leistung gerade im ersten Satz, dass sie den Aufschlag fast gar nicht reingebracht hat, die war schon bemerkenswert. Dajana Jastremska hat im zweiten Satz wirklich sehr gut gespielt und das ist alles das, was ich in den ersten Quali-Runden nicht gesehen habe. Da ist sehr viel Kontrolle auch dabei. Ja, sie geht häufiger dann auch schnell auf den Winner und das klappt zwischendurch nicht. Aber dieses kompromisslose Tennis, das hat ihr jetzt immer besser, bei ihr jetzt immer besser funktioniert, sodass sie jetzt im Viertelfinale steht. Und das ist eine große, große Geschichte. Sie steht überhaupt zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slams. Sie stand 2019 schon mal kurz vor den Top 20. Jetzt steht sie nicht unter den Top 20, aber sie hat jetzt das beste Grand Slam-Ergebnis ihrer Karriere erreicht.
Ja, ich meine, die ist jung, aber hat ja auch schon relativ viel erlebt in ihrer Karriere. Ich meine,
ukrainische Belinda Bencic.
Die war zwischendrin gesperrt.
Ja.
Die hat wirklich schon Phasen gehabt, die extrem gut gelaufen sind. Hast gerade gesagt, sie war nah an den Top 20 dran. Sie ist auch schon außerhalb der Top 100 gefallen. Da ist sie im Moment auch. Ihr Spiel ist sehr heiß oder kalt. Die Kontrolle, die sie hier gezeigt hat, assoziiert man normalerweise auch nicht mit ihr. Sie ist eine, die schnell ins Risiko geht, dabei aber jetzt gar nicht mal die Endgeschwindigkeit hat von anderen, die wirklich einen Bums in den Schlägen drin haben. Den hat sie am Ende auch nicht. Es ist ein relativ hohes Niveau und es ist ziemlich gut platziert, aber es ist normalerweise nicht konstant genug. Und irgendwie passt das in dieser Woche zusammen. Aber ich fand sie jetzt bisher noch nicht überragend. Und sie ist jetzt für mich auch nicht hier die Favoritin in der oberen Hälfte, um ins Finale einzuziehen. Ich würde sie wahrscheinlich sogar im Moment auf Platz 4 von den 4 Spielerinnen sehen.
Lina Noskova ist vielleicht ein bisschen vor ihr, vielleicht sogar die Nummer 2 in dieser Favoritenliste, um ins Finale zu kommen. Lina Noskova hat heute gegen Elina Svitolina gewonnen, auch das in Anführungsstrichen. Elina Svitolina hatte relativ früh Schmerzen im Rücken bekommen und musste dann beim Stand von 0-3 aufgeben. Wir können nichts über das Match sagen. Wir können halt das Match gegen Iga Świątek nochmal heranziehen von Lina Noskova, in dem sie so nervenstark war und in dem sie ja auch das Match so ein bisschen vom Schläger von Świątek genommen hat. Auf jeden Fall, das war hier kein Match, womit wir in irgendeiner Weise was anfangen können.
Nee, und man hat es dann auch ziemlich schnell an der Geschwindigkeit der Aufschläge von Svitolina gesehen. Im ersten Aufschlagspiel war das noch so 170 bis 180. Sie kann schon ein bisschen schneller aufschlagen, aber es ist so ungefähr, was man erwartet. Und nach ein paar Minuten ist das dann teilweise auf 115, 120 runtergegangen. Und das reicht natürlich nicht. Das hat man dann auch gesehen. Und eben, das erste Spiel war ja eigentlich super lang. Was waren das? 8-mal Deuce, 9-mal Deuce, irgendwie sowas. Und das hat dann schon Noskova für sich gewonnen. Da hat wahrscheinlich dann auch Svitolina gemerkt, egal was ich jetzt hier heute anstelle, das wird nichts. Und das Ding ist für sie natürlich tragisch, weil man jetzt auf diese offene Hälfte guckt. Auf der anderen Seite ihre eigentlich beiden besten Grand-Slam-Turniere kommen noch, French Open, Wimbledon. Und da gehe ich jetzt davon aus, dass sie da jetzt nicht groß was riskieren will, weil da hat sie immer noch Chancen, um den Titel mitzuspielen. Und hier angeschlagen hätte sie, wäre sie wahrscheinlich, selbst wenn sie jetzt irgendwie durch dieses Match gekommen wäre, sie hätte, glaube ich, nicht noch 2 weitere gewonnen.
Lina Noskova gegen Dajana Jastremska, das ist das eine Viertelfinale. Das andere Viertelfinale bestreiten Anna Kalinskaya und Jinwen Zhang. Jinwen Zhang, wie ein Freund von mir geschrieben hat heute, Quick-Win Zhang gegen Océane Dodon, 6-0, 6-3. Sie hat die Auslosung genutzt und sie ist jetzt, ja, sie steht ja unter dem Druck, jetzt ins Finale zu kommen, weil sie die Höchstplatzierte in dieser Rangliste ist, weil sie von vielen Menschen wirklich sehr hoch eingeschätzt wird, inklusive mir, und weil sie ein wirklich gutes Tennis spielt. Und was wäre das für eine Geschichte, dass 10 Jahre nach Lina dann eine weitere Chinesin ins Finale eines Grand-Slam-Turniers einzieht?
Ja, und ist ziemlich realistisch. Wenn sie die Nerven behält, dann ist sie vom Spielerischen her da oben die Beste im Moment und hat sich ja auch einfach nochmal konstant gesteigert über die letzten 8 Monate. Ist jetzt keine, die überwältigt, weder jetzt mit ihrem Aufschlag noch mit der Vorhand, und das sind ihre beiden besten Schläge, aber es sind trotzdem wahrscheinlich schon Top-10-Schläge auf der Tour und sie ist noch jung, von daher, die werden wahrscheinlich besser werden. Und es gibt ja jetzt bei den Australian Open, die noch gesehen haben, diese Statistik, ich glaube, das heißt Hunting for Third Forehand, irgendwie sowas ähnliches,
Hunting,
was es ausdrücken soll, ist
Hunting Third Shot Forehand.
Ah, genau, okay. Mhm. Und was es de facto ausdrücken soll, ist ja eine gewisse Aggressivität im Spiel, die halt mit Vorhand assoziiert wird. Und da hatte sie nach dem ersten Satz, glaube ich, 100% dort stehen. Mhm. Und man guckt sich ihr Spiel an und alles ist darauf ausgerichtet, diese Vorhand ins Spiel zu bringen. Wie sie aufschlägt, von wo sie aufschlägt, alles soll ihr quasi dazu gereichen, mit der Vorhand den Punkt machen zu können. Und dann war das jetzt heute ein Match, das kaum längere Ballwechsel hatte. Also ich würde mal sagen, vielleicht, ich gucke mal hier drüber, versuche mal im Kopf zu schätzen, vielleicht 15-20% der Punkte waren länger als 4 Schläge und die kurzen gingen halt sehr viele an Zheng. Und man muss sagen, bei Dodin war sofort der Wurm drin, die ist eine Hochrisikospielerin und bei der, wenn das nicht klappt, geht es ganz schnell gegen sie. Und Zhang hat das total routiniert, runtergespielt und wie gesagt, die ist noch auf dem Weg nach oben, die ist noch dabei, besser zu werden. Ich würde denken, dass die in 3 Jahren einen Top-3-Aufschlag und wahrscheinlich eine Top-3-Vorhand hat und das hat sie jetzt noch nicht und trotzdem war das so souverän und es war wahrscheinlich am Ende für sie hier primär eine Nervenaufgabe und da muss man sagen, die hat sie bestanden.
Die hat sie auf jeden Fall bestanden und das ist vielleicht auch sowas wie eine Reifeprüfung. Sie hat nach dem letzten Match dann erzählt, dass sie jetzt noch nie Lina getroffen hätte, die hat sie dann bei einem Fernsehinterview überrascht und dann hat sie hinterher gesagt, Mensch, die ist ja noch viel hübscher als im Fernsehen und sie hat das Match von Lina 2014 10-mal mindestens nach dem Match nochmal gesehen und ist ein absolutes Vorbild. Ja, und wie gesagt, die Chance ist nicht ganz so schlecht, dass Jin Wenzhang 10 Jahre danach hier ins Finale einzieht. Sie trifft auf Anna Kalinska ja im Viertelfinale. Die hat heute gegen Jasmin Paolini mit 6-4 und 6-2 gewonnen und bei Jasmin Paolini habe ich mal das Gefühl, wenn sie trifft, wenn sie ihre Power ausnutzen kann und die Bälle gut trifft, dann kann sie fast jede Gegnerin vom Platz schießen. Heute hat sie die nicht so getroffen.
Nee, hat sie nicht. Und wenn man da dann eben auch, das war ein Match, was wenig kurze Punkte hatte, wo viel über die Rallyes erledigt wurde. Und da gab es einen signifikanten Unterschied. Und das waren diese mittellangen Ballwechsel. Also die man sich konstruiert, wo man sich überlegt, okay, ich muss das Muster spielen, um die Gegnerin auszumanövrieren. Und da gab es einfach einen Haufen von Fehlern von Paolini bei diesen Schlägen zwischen 5 und 8. Ich versuche das mal kurz schnell zusammenzurechnen. Das waren 19 zu 5. Also 14 Punkte Unterschied und das war quasi das Match und das waren wirklich unerzwungene Fehler von Paolini. Also das war so unter dem Motto, ich probiere jetzt mal mein Glück, ups, der war im Aus, probiere ich nochmal mein Glück, war wieder im Aus. Und klar, das ist jetzt natürlich das Ding, sie ist kleiner und kleiner als der Rest der Weltspitze. Sie muss mehr Risiko gehen, sie muss darauf setzen, dass ihr Rhythmus ihr den vorgibt und da hat sie dann so ein Pech, wie es vielleicht auf der Herrenseite Diego Schwartzmann hat, der halt auch davon abhängt, dass ihm der Ball wirklich an dem Tag gut im Schläger ist, sonst kann es schnell gegen ihn gehen und daran hat es mich ein bisschen heute erinnert. Da hat Kalinskaya solide und gut gespielt, aber die Arbeit wurde schon zum großen Teil von Paolini erledigt.
Anna Kalinskaya steht jetzt also im Viertelfinale und dort trifft sie jetzt auf Jin Wenzhang. Das andere ist Linda Noskova gegen Dajana Jastremska. Morgen werden wir Marta Kostyuk gegen Coco Gauff erleben und Barbora Krejcikova gegen Arina Sabalenka. Sabalenka gegen Barbora Krejcikova. Zweimal die letzten beiden Male ist Krejcikova abgeschossen worden. Einmal war es wirklich richtig eng, das war das dritte Match, aber 5-1 steht das Head-to-Head für Sabalenka. Spricht irgendwas dafür, dass Krejcikova da morgen einen guten Kampf draus bieten kann?
Ja, ich fand, sie ist besser geworden im Laufe des Matches gegen Andreeva.
Ja, finde ich auch.
Und hat sich darauf verlassen, dass sie halt am Ende dann doch mehr Variabilität als fast jede Spielerin hat. Und was gut war in dem Match, war halt ihre Vorhand, wie sie den Ball dann zum Ende hin verteilen konnte. Und ich meine, sie kann zum Beispiel einen Tennis wie eine Muchova spielen. Sie ist nicht in der Form wie Muchova, die dann bei den French Open eben in dieser engen Kiste Sabalenka besiegt hat. Aber sie kann die Art von Tennis spielen. Sie kann ans Netz kommen. Sie kann mit Spin arbeiten. Sie kann den Court breit machen. Und wenn Sabalenka nervös wird und sich dann anfängt, auf diese langen Ballwechsel einzulassen, dann kann das schon gegen Sabalenka laufen. In der jetzigen Form ist sie die Favoritin. Aber es ist die Art von Matchup, die wie schon kippen kann gegen Sabalenka.
Das ist ja doch das, was ich Krejcikova so bei ihr so bewundert habe beim Spiel gegen Mira Andreeva, dass sie dann wirklich, ich habe es gestern den kompletten Werkzeugkasten geöffnet hat, genannt und wie sie einfach Mira Andreeva keinen doppelten Ball oder keinen Ball doppelt angeboten hat oder zweimal hintereinander oder so. Das fand ich so bemerkenswert, wie sie das Match da gedreht hat. Große Leistung von ihr da.
Ja, und ich glaube, man tendiert dazu, sie zu unterschätzen, einfach weil sie nicht die Power hat von anderen Spielerinnen und weil das jetzt nicht so flashy aussieht, weil das jetzt auch nicht so permanente Netzangriffe sind, sondern das ist einfach wirklich ein Ausmanövrieren von den Gegnerinnen. Und das ist, glaube ich, einfach schwerer nachzuvollziehen, als wenn es jetzt eben über Physis oder über Power passiert, als jetzt wie bei ihr über eine Art von Geschicklichkeit.
Barbora Krejcikova steht auch im Doppelviertelfinale. Zusammen mit Laura Siegemund haben sie heute Emma Navarro und Diana Schneider mit 6:4 und 6:0 besiegt. Laura Siegemund hat in der Runde davor hat sie gesagt, Mensch, das passt so gut. Barbora ist die ruhige, ich bin die etwas emotionalere. Das Gleiche hat sie dann auch noch im Mixed, wo sie mit Sandra Gilles zusammenspielt. Dort sind sie auch im Viertelfinale. Laura Siegemund ist dieses Jahr im Mixed noch ungeschlagen und die hat wahrscheinlich im Moment richtig gute Laune.
Ja, und ich meine, das Viertelfinale, was jetzt ansteht bei den Damen, das ist ja
ein fantastisches. Ein.
Ja, jetzt geht's gegen Hunter und ich würde mal sagen, Siegemund und Hunter haben sich die letzten Wochen gesehen, sind jetzt vielleicht auch ein bisschen diametral auf der Persönlichkeitsskala angesiedelt und dann haben wir Krejcikova gegen Siniakova.
Ja,
und Siniakova hat ja Krejcikova vor die Tür gesetzt, also ja. Kann man nicht anders sagen. Von daher, das ist doch mal ein sehr amüsantes Viertelfinale.
Es ist super. Morgen finden erstmal die Mixed-Viertelfinals statt und das Match von Laura Siegemund, Barbora Krejcikova gegen Storm Hunter und Katerina Siniakova findet dann am Mittwoch statt. Auf jeden Fall das Frauendoppel, das werden wir ab morgen bzw. ab übermorgen dann auch beachten. Kommen wir zu den Herren. Und die Herren haben heute auch 4 Achtelfinals gespielt und der am längsten gebraucht hat, der braucht in der Regel am längsten. Alexander Zverev gegen Cameron Norrie. 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6, 10-3 im Match-Tiebreak für Alexander Zverev. Und es sah eigentlich alles danach aus, als ob Zverev hier vielleicht ruhiger durchgehen könnte, weil er hatte bislang einen Head-to-Head von 4-0 und 8-0 Sätze gegen Cameron Norrie. Die beiden haben zusammen in Monte Carlo trainiert über den Winter bzw. über das neue Jahr. Und Zverev hatte schon gesagt, ja, Norrie ist deutlich aggressiver jetzt geworden und versucht jetzt mehr ans Netz zu gehen und so. Ich habe das wohl schon gesehen dann im Training und das könnte gefährlich werden. Und es ist gefährlich worden. Er lag mit Satz und Break vorne gegen Cameron Norrie und wie gesagt, da sah es alles danach aus, als könnte Zverev dieses Match dann eher ruhig gewinnen. Aber dann hat er das vielleicht auch gedacht. Hat dann den zweiten Satz mit 3-6 verloren. Der dritte ging dann wieder mit 6-3 an ihn und der vierte auch mit 4-6 dann wieder an Cameron Norrie. Und so mussten die beiden in den fünften Satz. Und im fünften Satz hat Alexander Zverev eigentlich fast das Gleiche gemacht, was er schon gegen Lukas Klein gemacht hat. Dass er einfach seinen Aufschlag erstmal stabilisiert hat und den erstmal reingebracht hat. Er hat im fünften Satz mit über 80% in der ersten aufgeschlagen und das hat ihm am Ende dann auch den Sieg gebracht, weil er im Match-Tiebreak sehr gut gespielt hat und weil Cameron Norrie ja dann so ein kleines bisschen hektisch geworden ist.
Aber Cameron Norrie im Match-Tiebreak nicht gut gespielt hat.
Nee, das können wir auf jeden Fall so sagen, ja.
Ja, ich meine, es war so das Match, wenn bei den Herren auch Best of Three gespielt würde, dann hätte Zverev halt in 3 gewonnen, so hat das halt in 5 gewonnen. Also die australischen Kommentatoren fanden es episch. Ich fand es gut, aber jetzt nicht episch. Nicht jedes Fünf-Satz-Match ist episch.
Nein.
Ah, die waren hin und weg. Aber gut, die arbeiten wahrscheinlich am Ende auf den australischen Verband, muss man sagen, wie es ist. Das Spannendste war natürlich wirklich dieser fünfte Satz, den Zverev zurecht gewonnen hat, wo er auch besser war, dominanter war, wo aber, und das war schon halt wirklich frappierend, am Ende die Fehler, aber auch die offensive Einstellung halt wirklich von Norrie kam. Mhm. Also zwischendrin, ich glaube kurz vor dem Tiebreak war die Bilanz irgendwie sowas, bei Zverev hatte vielleicht 5 Winner und 5 Unforced Errors und da waren dann auch noch die Asse und Doppelfehler mit drin und bei Norrie stand es irgendwie so 16-20 oder so.
Genau.
Das hat man ja auch gesehen, Norrie hat gedrückt, aber Norrie, habe ich nicht das Gefühl, ist so sicher im Angriff, in diesen Mustern, wie zum Beispiel, wie öffne ich einen Winkel, wie komme ich hinter dem Ball ans Netz, da ist er noch nicht so sicher, dass er das jetzt einfach so durchziehen kann. Und da hat er den Druck dann schon gespürt, man muss sagen, war beeindruckend, wie er drin geblieben ist, aber da konnte Zverev sich dann halt wirklich auf Aufschlag plus Defensive verlassen und dann der Rest der Winner kam dann halt in dem Tiebreak, wo er schnell 4-2 führte und dann war die Nummer auch durch.
Zwei Dinge, die mir aufgefallen sind in diesem Match, ich habe eine ganze Menge dann ja auch im Stadion gesehen. Erstens dieses Overhitting von Cameron Norrie. Ich würde es gerne überreißend beschreiben, aber es ist nicht unbedingt das was es wirklich beschreibt. Das Overhitting, finde ich, beschreibt es so ein bisschen besser, dass er versucht hat, in die Offensive zu gehen und der Ball einfach einen Meter ins Ausgang. Und da ist dann ja auch, kommt ja auch wieder sein einzigartiges Spiel zutage, dass er mit der Rückhand so flach spielt, mit dem Vorhand Topspin, so viel Spin erzeugt und dass es dann zwischendurch auch so ein bisschen blöd aussieht, wie er seine Fehler macht, dass dieser Ball einfach wirklich ein Angriffsball, ein offensiver Ball einfach einen Meter ins Aus geht. Und das kann passieren. Und die BBC-Leute hier im BBC-Radio haben gesagt, ja, er spielt jetzt offensiver und es gab viele Fehler, aber das, was er jetzt hier spielt, wenn er das so weiterspielt, dann werden wir eine ganze Menge Spaß mit ihm haben. Und es scheint eher spaßarm mit ihm im letzten Jahr gewesen zu sein für die britischen Kollegen.
Ja, ich glaube, der gibt jetzt auch in der Presse nicht so viel her.
Ja.
Also ist ja schon ein bisschen dröger Typ. Also sagen wir ja, wie es ist. Und eben, was du da beschreibst, so klassisch für mich heute so im fünften Satz, Inside-Out-Vorhand, eben erst Linkshänder, Inside-Out-Vorhand, da ist genug Spin drin, die muss drin landen und die landet halt irgendwie einen Meter nach links oder einen Meter hinten links im Aus und das darf einem beinahe, klar, die Inside-Out-Vorhand ist gefährlicher, wenn man sie nicht so gut beherrscht, wie jetzt einfach eine Cross zu gehen, aber das sind eigentlich Fehler, die sollten ihm nicht passieren, aber da hat man es gesehen. Er ist entweder noch nicht an den Stil gewöhnt oder er hat halt wirklich das Gefühl gehabt, er muss hier zu viel und Zverev ist erfahren genug, um exakt solche Situationen auszusitzen.
Zverev selber hatte dann eine ganze Menge an Rahmentreffern und das habe ich ihn noch gefragt, woran das gelegen hat, ob er sich nicht richtig bewegt hat und dann hat er gesagt, Margaret Court Arena ist nicht wirklich mein Lieblingsplatz. Historisch gesehen habe ich hier auch am häufigsten verloren. Ich kann mich an eine Niederlage gegen Denis Shapovalov erinnern, auch gegen Milos Raonic hat er in der Margaret Court Arena damals verloren. Das gestehe ich ihm schon zu. Er sagte, es war sehr windig und bei Wind spiele ich einfach nicht gut. Mir sind halt die Rahmentreffer aufgefallen und da stand er dann auch nicht gut. Und ich glaube auch, dass er sich nicht so richtig gut bewegt hat, auch wenn er selber sagt, er hat sich gut bewegt. Aber wer bin ich denn, ihm zu widersprechen?
Ja, er hat sich wahrscheinlich gut, aber nicht sehr gut bewegt. Einigen wir uns darauf.
Es gab dann zwischendurch noch einen Protest im Stadion. Es hat eine Aktivistin Flugblätter auf den Platz geworfen. Die Security war nicht da. Diese Aktivistin ist von zwei Zuschauern dann tatsächlich abgeführt worden und aus dem Stadion gebracht worden. Die Security hat sich anscheinend gar nicht drum gekümmert. Die Zuschauer, die dann wieder reingekommen sind, sind mit großem Applaus wieder begrüßt worden. Es ging um Free Palestine. Also das war ein Free Palestine, freies Palästina, Flugblätter und das hat dann zwischendurch für 3 Minuten gestört. Für die, die es gesehen haben, das nochmal als Erklärung. Alexander Zverev muss sich steigern, wenn er am Mittwoch gegen Carlos Alcaraz gewinnen will. Er hat noch ein positives Head-to-Head gegen Carlos Alcaraz, 4-3. Aber Alcaraz zeigt sich hier von seiner erstens besten Seite und zweitens wird er auch nicht groß gefordert. Miomir Kecmanovic, da glaube ich, war heute ein bisschen der Tank alle. 4-6, 4-6, 0-6. Carlos Alcaraz mit einem Lächeln in der nächsten Runde.
Ja, und mit einer rundum guten Leistung. Also, was mir hier zahlenmäßig einfach aufgefallen war, ich finde, das unterstreicht's. Am Ende hat Alcaraz 19 Unforced Errors und Kecmanovic 17. Also, beide ähnlich stabil gespielt. Aber Alcaraz hat mal kurz das Dreifache an Winnern, 43-14.
Ja.
Und so hat sich das auch angefühlt. Also, das war einfach Kecmanovic, der ist ja wirklich einfach super solide, super stabil, der bekommt extrem viele Bälle zurück, der kriegt die tief, der kriegt den Court breit, aber Alcaraz hat halt einfach mal kurz auf der Hüfte geschossen und der wurde im Laufe des Matches immer besser. Ich habe das Gefühl, der hat sich jetzt in Form gespielt, der ist auch der Favorit gegen Zverev, da wird Zverev was anderes finden müssen. Ich glaube, über Defensive wird das nicht gegen Alcaraz lösen können, da müsste er wahrscheinlich schon irgendwie an die 90% aufschlagen. Also da wird mehr von ihm kommen müssen, weil Alcaraz hat sich nach Wackelmonaten dann doch, oder wirkt zumindest, als hätte er sich hier wirklich in Form gespielt.
Carlos Alcaraz scheint sich wirklich in Form gespielt zu haben. Alexander Zverev wurde gefragt, was er denn machen muss, um Alcaraz zu besiegen. Und in seiner ihm eigenen Art hat er gesagt, ja, mehr Asse schlagen, weniger Unforced Error und mehr Winner als Carlos Alcaraz. So einfach kann es zwischendurch sein.
No, viel Glück.
Das andere Viertelfinale bestreiten Hubert Hurkacz und Daniil Medvedev. Hubert Hurkacz hat heute gegen Arthur Cazaux gewonnen mit 7-6, 7-6 und 6-4. Arthur Cazaux hat sich in seiner oder während seines Sieges, während seines großen Sieges, den er geholt hat, gegen Talon Griekspoor, hat er eine Magen-Darm-Verstimmung bekommen. Und er hatte gesagt in der Pressekonferenz, meine Toilette war Kriegsgebiet vorgestern Abend. Und gestern hätte er wohl nicht trainieren können. Und es hätte auch nicht so richtig viel besser ausgesehen im Keramik-Department. Und heute wäre er sehr geschwächt auf den Platz gekommen. Das hat man dann auch gesehen. Man muss allerdings dann auch dazu sagen, Hubert Hurkacz ist ein absoluter Tiebreak-Experte. Er hat mit 7-6, 7-6 und 6-4 gewonnen. Wieder Probleme beim Return, wobei man ihm das nicht unbedingt vorwerfen möchte, weil Arthur Cazot hat nun wirklich einen richtigen Huf, was den Aufschlag angeht. Aber Hubert Hurkacz spielt es dann am Ende routiniert runter und auch nicht unnötig kräfteverlierend.
Nö. Also wer es nicht gesehen hat, am Anfang macht Cazot einen Break und ist dann ein bisschen nervös, gibt das Break wieder weg und danach läuft die Geschichte einfach durch. Also danach holt sich Hurkacz eben den ersten Satz im Tiebreak, den zweiten Satz im Tiebreak und den dritten mit einem Break. Überragend von ihm war der erste Aufschlag, gewinnt er mal kurz 91 Punkte dahinter. So hat sich es auch angefühlt. Da hatte Cazot einfach überhaupt keine Chance. Und Cazot hat hier auch wieder sehr gut über den ersten Aufschlag ausgesehen. Aber auf dem zweiten hat dann Hurkacz zu viele Bälle reinbekommen. Cazot hat das Gefühl, er muss hier eben, weil Hurkacz ja auch ein Typ ist, der aus der Defensive kommt, der einfach viel zurückbringt, hat das Gefühl gehabt, er müsste jetzt zu viel Druck ausüben. Und das hat man dann gemerkt. Er hat dann halt auch überzogen über, ja, wollte zu viel. Und das hat Hurkacz ganz locker ausgesessen. Also das war eine solide Leistung von Hurkacz, wo er sich eben auf den Aufschlag stützen konnte. Und trotzdem muss man hier schon ein Ausrufezeichen hintersetzen, weil Hurkacz eben bisher nicht der große Grand Slam-Spieler, erst zum zweiten Mal im Viertelfinale bei einem Grand Slam. Eigentlich viel zu wenig natürlich für das, was er bisher hätte erreichen können. Aber das war jetzt schon ein richtig guter Lauf dahin. Übrigens, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Alcaraz, glaube ich, hier ist auch geschafft, das Viertelfinale zu komplettieren. Hat jetzt bei allen Grand Slams mit 20 schon Viertelfinals erreicht. Das ist natürlich ziemlicher Wahnsinn. Aber
nur drei Spieler waren jünger als er, als sie das Grand Slam Viertelfinale oder den Slam Viertelfinal Rhythmus geschafft haben bei allen vier Grand Slams. Einer war dann von Boris Becker, der jünger war als Carlos Alcaraz.
Nadal auch? Oder war der genauso alt?
Nee, Nadal war auch jünger. Der dritte fällt mir gerade nicht ein.
Ah, wahrscheinlich so Wielander oder sowas.
Ich gucke nochmal nach, während du deine Ausführungen weiter komplettierst.
Ja, also wir können festhalten, Alcaraz in nicht zu schlechter Gesellschaft. Aber jetzt nochmal zu Hurkacz. Eben, finde ich, muss man unterstreichen, weil es ihm eben so häufig nicht gelungen ist. Er hat sich so stabilisiert in den letzten Monaten. Er hat wie ein Top-10-Spieler gespielt seit den US Open und er hat hier sein Top-10-Ranking unterstrichen bei einem Grand-Slam-Turnier. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das, glaube ich, muss man einfach sagen, auch wenn die Gegner jetzt nicht super schwer waren, auch wenn der Gegner heute vielleicht ein bisschen eingeschränkt gewesen war, es war eine gute Leistung von Hurkacz und das, was man von einem Spieler von ihm erwarten müsste, aber in der Vergangenheit nicht mehr erwarten konnte.
Boris Becker, Nadal und Djokovic waren jünger als Carlos Alcaraz, als sie ihr Viertelfinale bei allen Grand-Slams komplettiert haben. Ist keine so schlechte Gesellschaft.
Und ich meine, Alcaraz könnte jetzt sehr, wenn er gewinnt, hat das Halbfinale, glaube ich, bei allen Grand Slams, ne? Mhm. Ach, auch nicht schlecht.
Auch nicht so übel, nee. Daniil Medvedev hat heute gegen Nuno Borges gewonnen. 6-3, 7-6, 5-7, 6-1. Und man möchte denken, ja, das war jetzt ein okayer Viersatz-Sieg. Aber er hat eine geradezu groteske Ehrenrunde eingelegt. Im dritten Satz führte er mit 5-2. Und dann bei 5-44, 5-15 hatte er auch noch zwei Matchbälle und kann die nicht nutzen und muss in den vierten Satz. Den hat er dann mit 6-1 gewonnen, hat hinterher ein sehr launiges On-Court-Interview mit Jim Courier gebracht, wo er dann auch seine Return-Position erklärt hat. Aber dieser vierte Satz hätte sowas von nicht sein müssen. Es gibt wenig, was bei diesem Turnier unnötiger war als dieser vierte Satz für Medvedev.
Ja, so ist er halt, ne?
Ja.
Also, man muss sagen, Borges hat hier die Arbeit gemacht, ist auf Angriff gegangen. Man kann so richtig schön, wenn man sich so anguckt, die Punkteverteilung, kann man immer sehen, wenn Borges hat angefangen beim dritten, beim fünften, beim siebten Schlag, also quasi die nach seinem eigenen Aufschlag kommen, hat er angefangen, nicht zu viel, weil das war seine einzige Chance, aber er hat Druck gemacht und die Bälle sind halt zu häufig im Ausgelandet. Aber er hat es dann hinterher auch erklärt in der Pressekonferenz, es ist einfach extrem schwer gegen Medvedev zu spielen und da sich nicht reinziehen zu lassen in eine Mentalität, wo man alles probieren will. Und er hat es halt alles probiert und ja, es hat nicht gereicht. Dafür hat er nicht das Level, um einen Medvedev zu schlagen, weil der dann eben zeitgleich auch noch so ja, so viel besser aufschlägt als dann Borgisch. Und das ist dann, ja, wäre es eben in drei ausgegangen, hätte man es wahrscheinlich einfach unter, ja, gut, ist halt wirklich besser abgehakt. Mhm. So war es auch ein klarer Sieg halt am Ende in vier Sätzen.
Ja, es war ein klarer Sieg und er hat nur eine halbe Stunde länger drauf gestanden. Aber wie gesagt, das war sehr, sehr unnötig, diesen vierten Satz da noch einzuholen. Und ich möchte trotzdem sagen, Nuno Borgisch hat hier ein fantastisches Turnier gespielt und auch dieses Match heute war nicht so, dass er sich hat abschießen lassen oder so. Es war über zwei Sätze extrem spannend, der zweite und dritte Satz. Und insgesamt kann man sagen, Nuno Borgisch ist ja so ein bisschen auf der Weltbühne aufgetaucht. Wie er das jetzt ausnutzen kann und auch mit der besseren Weltranglistenplatzierung, die er durch dieses Achtelfinale hat, das wird man in den kommenden Monaten sehen. Er ist ein sehr guter Sandplatzspieler und da hat er jetzt dann die Möglichkeit, sich dann auch bei größeren Turnieren anzupreisen.
Ja, er hat ja letztes Jahr das viel über Challenger erledigt. Das heißt, da hat er jetzt schon mal einiges an Punkten geholt, die er dann nicht wird verteidigen müssen. Frage ist halt, kann er oder wie viel weiter kann er nach oben kommen? Also der Aufschlag ist wahrscheinlich nicht gemacht für die Weltklasse. Das Angriffsspiel ist schon da. Aber wenn man jetzt heute nochmal guckt, ich hatte mir die Zahl jetzt hier auch gerade nochmal aufgemacht. Am Ende kriegt Medvedev 113 von 137 Aufschlägen von Borgisch rein. Andersrum waren es 82 von 145. Also ein signifikanter Unterschied. Und damit hat er dann natürlich gegen die absolute Spitze keine Chance. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass er so ein Top-50-Spieler wird, dauerhaft, weil er halt auf Sand gut genug ist. Aber ich bin mir ansonsten sehe ich ihn jetzt noch nicht so weit nach oben kommen.
Wir werden es sehen in den nächsten Monaten und vielleicht dann auch Jahren. Hubert Hurkacz gegen Daniil Medvedev und Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. Die vervollständigen ein Viertelfinal-Line-Up, was wir so länger schon nicht mehr gesehen haben.
Ich habe es gerade nicht vor meiner Nase, aber ich denke, es sind alles Gesetzte.
Es sind alles Gesetzte und der am schlechtesten Gesetzte ist Taylor Fritz, der an 12 gesetzt ist.
Ja, also im Moment sieht ja auch alles danach aus, dass wir die 1, 2, 3 und 4 hier ins Halbfinale bekommen. Das hatten wir, glaube ich, auch vor dem Turnier getippt. Es war irgendwie so evident, dass es jetzt am Ende so kommt, dass alle vier wirklich eine Chance haben. Ist natürlich erstaunlich und ich würde auch sagen, sie sind jeweils relativ klare Favoriten. Wäre jetzt natürlich keine Sensation, wenn einer, zwei oder drei von ihnen am Ende nicht durchkämen, aber es hat sich schon in der Weltrangliste so ein bisschen, oder im Herrentennis hat sich sowas gebildet, wo wir eine vier überragende Spieler im Moment haben und dann haben wir so 4 bis 12 Herausforderer und von denen finden sich dann eben vier hier auch im Viertelfinale und ich bin sehr gespannt, ob einer von den Vieren hier stolpert oder ob alle am Ende sogar relativ sicher durchgehen.
Wir werden es in den nächsten Tagen sehen. Lass uns noch einen Blick auf Herren-Doppel werfen. Da haben nämlich heute Jannik Hanfmann und Dominik Köpfer die große Überraschung geschafft, gegen Marcel Granollers und Horacio Sebastos gewonnen mit 7:6, 6:7, 6:4. Sie haben am Ende sogar 2 Punkte weniger gemacht als Granollers Sebastos und haben das Match gewonnen. Ich habe heute eine Nachtwache aufgenommen, heute Morgen, mit den Stimmen aus der PK. Habe dann auch noch die Stimmen aus der PK von Kevin Kravitz und Tim Pütz mit reingenommen. Das sind 10 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass das 10 unterhaltsame Minuten für euch sind. Auf jeden Fall Hanfmann-Köpfer im Viertelfinale. Deutschland ein Doppelland.
Ja, also ich habe natürlich schon gehört, die Nachtwache kann sie auf jeden Fall auch weiter empfehlen. Und genau dafür ist das Format ja auch da. Also das kriegt ihr nirgendwo anders zu hören oder zu lesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist halt, wie so häufig im Herrendoppel der letzten Jahre, halt jetzt auch eine total offene Geschichte. Ne? Also wir haben noch 4 gesetzte Teams, aber nur Bopania Ebten sind wirklich aus der klassischen absoluten Spitze dabei. Und von daher halte ich es für gut möglich, dass jemand wie Hanfmann-Köpfer das hier am Ende sogar gewinnt.
Letztes Jahr mit Kubler-Hijikata dann auch 2 Einzelspieler gewonnen. Warum nicht? Rom Bopana
und Kyrgios Kokkinakis,
genau, auch Einzelspieler. Genau. Rom Bopana und Matthew Ebten haben heute gegen Wesley Kohlhoff, Nikolaj Mektic gewonnen in 2 Tiebreaks. Ich habe wieder gegen Rohan Bopana und Matthew Ebten gewettet. Das mache ich auch nicht nochmal. Man sollte einfach nicht gegen Rohan Bopana mit seinen 43 Jahren wetten. Lass uns gerade noch auf die Spiele von morgen schauen, weil morgen haben wir nur noch Matches auf der Rod Laver Arena, jedenfalls die Einzelmatches. Marta Kostyuk gegen Kokorov, danach Novak Djokovic gegen Taylor Fritz und in der Abendsession erst Barbora Krejcikova gegen Arina Sabalenka und dann Jannik Sinner gegen Andrei Rublev. Es wird wahrscheinlich wieder ein längerer Abend.
Ah ja, da kann man von ausgehen. Außer Sinner ist in so guter Form, dass er jetzt Rublev wirklich in 3 abschießt, aber das glaube ich noch nicht und ich kann mir vorstellen, dass sich die Tagsession ein bisschen ziehen wird. Also ich denke, Kostyuk könnte doch schon den dritten Satz gegen Goff bekommen. Kostyuk ist ja eine sehr variable Spielerin. Kann sein, dass sie jetzt gar keine Chance hat gegen die Defensive von Goff oder Goff schlägt zu gut auf. Aber an sich, glaube ich, ist das ein Matchup, was ihr liegen kann, wo sie genug Winner schlagen kann. Djokovic gegen Fritz. Fritz, finde ich, ist hier wirklich in guter Form. Ist jetzt immer die Frage, reicht das in irgendeiner Art und Weise gegen Djokovic? Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen enger wird. Und Krejcikova, Sabalenka, Sinna, Rublev. Also heute haben wir so um ungefähr 13 Uhr deutscher Zeit aufgenommen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das morgen klappt.
Ich glaube auch nicht, dass das morgen klappt. Wir werden es, es liegt nicht an uns. Also wir werden es versuchen, hätte ich jetzt gesagt, aber nee, es liegt nicht an uns. Wir werden auf jeden Fall morgen wieder einen Podcast aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ob es morgen eine Nachtwache gibt. Das kommt ein bisschen auf das Programm an. Vielleicht kriege ich morgen noch einen Interviewpartner, aber das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Aber wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns vielleicht unterstützen wollt finanziell, und es hat ein paar Spenden gegeben und über die freuen wir uns extrem, was es während dieser Australian Open gegeben hat. Danke dafür. Dann freuen wir uns über finanzielle Unterstützung per PayPal und per Steady. In den Shownotes sind die Links hinterlegt. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.